Hallo und herzlich willkommen zur Folge 006 von Leitmotiv. Ich bin heute bei Elisabeth Lindinger, die wahrscheinlich die meisten von euch nicht kennen, worüber ich mich freue, weil ich mal jemanden bin, den man vielleicht nicht oder den man gar nicht aus dem Twitter-Universum kennt, wie meine ganzen anderen Gäste bisher. Ich hatte vorgestern noch das Gespräch mit Elisabeth, ob sie denn einen Twitter-Account hätte und sie antwortete nein und ich schaute durch den Chat, glaube ich, etwas schockiert und dachte, okay, weil ich normalerweise die Leute immer mit ihrem Twitter-Handle vorstelle. Das hat sich seit gestern geändert. Hallo Elisabeth, erstmal nochmal. Magst du uns deinen Twitter-Handle verraten, den du extra für die Sendung angelegt hast?
Ja, hallo Kaspar, ich bin inzwischen bei Twitter unter das Sonnensystem.
Das Sonnensystem.
Anzutwittern. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ehrlich gesagt.
Antweeten.
Antweeten?
Ich glaube, antwittern ist auch okay. Mhm. Das Sonnensystem klingt hochgestapelt. Das ist gut für Twitter auf jeden Fall. Es freut mich, dass ich dich sozusagen für heute zu Twitter überreden konnte, aber wir wollen ja auch gar nicht so sehr über Twitter reden, denn ich bin heute hier, weil du aus einer ganz anderen Ecke kommst, nämlich aus der Archäologie. Ich kann ja kurz erzählen, wo wir uns kennengelernt haben, auf einem Doktorandenkolloquium. Dazu kommen wir später nochmal zurück. Und da habe ich dich überraschenderweise als eine Archäologin kennengelernt und ich glaube, du bist die einzige Archäologin, die ich kenne, deswegen war ich sehr interessiert. Und du hast spannende Sachen über Archäologie erzählt. Wir können ja mal ganz von vorn anfangen, was für mich neu war. Das kannst du ja vielleicht nochmal erklären. So wie ich das verstanden habe, Archäologen studieren nicht alle das Gleiche, sondern man spezialisiert sich. Worauf hast du dich spezialisiert?
Das ist völlig richtig. Ich habe einen Magisterstudiengang absolviert. Das heißt, ich habe drei Fächer studiert und die waren auch alle drei archäologisch. Ich bin im Hauptfach studierte Prähistorikerin. Das heißt, ich konzentriere mich auf die Archäologie vor der Zeitenwende im weitesten Sinne in Mitteleuropa. Also sprich alles vom Neandertaler bis hin zur Invasion der Römer, die dann eben nicht mehr dazu zählen würde. In den Fächern habe ich klassische Archäologie und christliche Archäologie studiert und darüber hinaus gibt es dann eigentlich zu allen, vor allem geografischen Regionen, aber auch zu methodischen Schwerpunkten Spezialarchäologien wie Montanarchäologie, die sich mit Bergbau beschäftigt, Feuchtbodenarchäologie, die sich mit besonderen Erhaltungszuständen beschäftigt und all solche Dinge.
Muss sich jeder Archäologe so spezialisieren?
Ja.
Ja. Das heißt also, wenn ich so mit zwei Archäologen, ist es wie, als wenn ich zwei Ärzte vor mir hätte. Der eine ist vielleicht Kinderarzt und der andere ist Arzt für Inneres. Ja? Okay. Also genau, das war für mich neu. Für mich war bisher immer Archäologe gleich Archäologe und jemand, der irgendwie Scherben ausbuddelt.
Das ist nicht so fern, ja.
Das ist nicht so fern. Hast du denn schon mal Scherben ausgebuddelt?
Ich habe durchaus Scherben ausgebuddelt, ja.
Kannst du jemanden, der das nur vielleicht aus historisch nicht ganz adäquaten Filmen kennt, beschreiben? Wie ist das? Also machst du das schon während des Studiums?
Ja, also im Studium geht man in der Regel in den ersten großen Semesterferien auf eine sogenannte Lehrgrabung, wo man lernt, wie die Professoren damals gelernt haben, auszugraben. Das ist oft sehr, sehr akkurat, oft auch technisch nicht voll auf der Höhe und ist von dem, was tatsächlich dann in der archäologischen Alltagsarbeit passiert, auch recht weit weg. Also man lernt da wirklich so das Optimum an Dokumentationstreue, sage ich mal. Und hat unglaublich viel Zeit. Es gibt Lehrgrabungen, da sind Generationen von Studenten durchgeschleust worden auf einem sehr kleinen Zeit, also auf einem sehr kleinen Fundort. Und da wird also sehr penibel alles festgehalten und dokumentiert.
Wenn da so viele Generationen durchgeschleust worden sind, die Sachen werden aber nicht wieder hingelegt. Also es ist, ich muss jetzt ganz unbedarft fragen, ja. Ja. Also warum ist denn da so viel zu finden? Wird da eine Fläche in kleine Teile geteilt und das wird dann immer weiter sozusagen abgegrast oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es sind letztendlich zwei Faktoren, die dazu beitragen, dass es so lange dauert. Das eine ist diese unglaubliche Akkuratheit, also dass man wirklich im Jahr da wenige Zentimeter nach unten geht, in manchen Extremfällen. Und zum anderen, ja, es wird natürlich in kleine Parzellen unterteilt, in sogenannte Schnitte, die man dann einfach nach unten abtieft und eben guckt, was kommt und das dann dokumentiert. Und die nächste Generation macht dann eben die nächsten 10 mal 10 Meter auf.
Und was meinst du, wenn du sagst, das ist nicht auf der Höhe der Zeit? Ich stelle mir das noch so ganz klassisch vor. Also man hat so irgendwie so Hämmerchen und Pinselchen. Geht es um diese Instrumente oder was anderes dabei?
Na, ein ganz großer Aspekt ist das Dokumentieren in dem Moment, in dem man etwas freilegt. Denn dann, wenn es anfängt zu regnen, wird das freigewaschen, fortgewaschen, was auch immer. Das heißt, es muss extrem schnell gehen, es muss sehr schnell dokumentiert werden. Und das passiert heute natürlich auch sehr viel mit digitalen Methoden. Das heißt, da wird auch digital eingemessen oder teilweise mit GPS, wenn man mehr in den Bereich Survey, also sprich Feldbegehung, denkt. Geht, wird eben Sachen werden eingepiept. Und diese ganzen neuen Technologien, also die Geräte dafür, können sich Universitäten oft nicht leisten. Und das heißt, die Gerätschaften stehen überhaupt nicht zur Verfügung. Das heißt, ich habe auf meiner allerersten Lehrgrabung, was auch nicht verkehrt war, erstmal gelernt, wie stelle ich ein Dreibein richtig auf, wie bringe ich eine Wasserwaage eben ins Wasser und wie kann ich dann mein Nivelliergerät darauf richtig ausrichten. Dabei ist jetzt ein Nivelliergerät, das ist also was, mit dem man nur die Höhe feststellt, okay, von einem fest angemessenen Nullpunkt. Das würde man heute wahrscheinlich eher mit dem Tari tatsächlich machen, mit dem Tachymeter.
Was war nochmal das Dreibein?
Ein Dreibein ist einfach ein Dreibein-Stativ.
Okay, gut.
Ja, ja, entschuldige.
Kein Problem, deswegen sind wir hier. Ist das auf so einer Grabung aufregend oder langweilig?
Wie bei jeder Arbeit kann es so und so sein, ja, würde ich sagen. Prinzipiell finde ich es schon sehr spannend. Man darf diesen Goldrausch-Aspekt, wenn man was gefunden haben, und ich rede jetzt nicht von Gold, sondern überhaupt diesen Entdeckerdrang, den man dabei entwickelt, den darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, das stellen die meisten Leute fest, die mal auf einer Grabung gearbeitet haben. Und das ist schon was, was einen sehr befriedigen kann. Natürlich gibt es aber auch die dröge Dokumentationsarbeit, einfach das Tagebuch vollzuschreiben mit, wie war das Wetter heute, hat es geregnet, wer war alles anwesend, und muss man halt auch abarbeiten, aber da hält sich die Spannung jetzt auch in Grenzen.
Ah, also sozusagen, es gibt neben dem Aufzeichnen von den eigentlichen, ich nenne es jetzt mal Artefakte, muss man auch noch, was du gesagt, Tagebuch führen. Warum?
Das hängt wieder damit zusammen, dass man alles festhält, was den Umstand oder dem Dinge gefunden wurden betrifft oder beeinflussen kann. Denn die Archäologie gräbt Dinge aus und dabei zerstört sie eigentlich das, was sie da ausgräbt. Ich rede jetzt nicht von den Objekten, sondern von dem Kontext, aus dem was stammt. Und nur über den Kontext oder fast ausschließlich über den Kontext kann man Aussagen über Funde treffen. Zum Beispiel, wie nahe lagen die beieinander? Befanden die sich in derselben Grube, die damals ausgehoben wurde? Das heißt, sie sind da auch zur gleichen Zeit deponiert worden oder reingeworfen worden. Und das festzuhalten ist essentiell. Und das ist so ein perfekter Augenblick, den man also versucht, auf allen Ebenen zu dokumentieren, wenn das irgendwie möglich ist, fotografisch, zeichnerisch, schriftlich.
Schaut man als Archäologe, wenn man sich mit den Funden von anderen Archäologen beschäftigt, auch in solche Aufzeichnungen wirklich rein? Also hast du schon in fremde Tagebuchaufzeichnungen sozusagen reingeschaut?
Ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und genau dafür wird das eben auch geführt. Fast jeder Archäologe, gerade im Bereich der Prähistorie, wird irgendwann an den Punkt kommen, wo man Grabungsmaterial mal zur Veröffentlichung vorlegen muss. Und da geht es eben genau darum, aus diesen Funden, aus diesen ganzen Fotolisten, Tabellen und eben auch aus den Grabungstagebüchern irgendwie einen Sinnzusammenhang zu konstruieren. Und das ist eigentlich unsere Hauptarbeit.
Spannend. Okay, das heißt, ihr habt eigentlich an dieser Ausgrabungsstätte, ist das Graben sozusagen und dieses Hantieren mit diesen Objekten ein Teil, aber ihr müsst schon unglaublich viel eigentlich mit lauter Medien habt ihr zu tun. Ihr müsst irgendwie schreiben, malen, fotografieren, GPS benutzen, je nachdem, was euch für Mittel zur Verfügung stehen. Es klingt für mich so, als wäre das schon fast der Hauptzeit, also der Hauptteil, der eigentlich sozusagen, dass ihr eigentlich mehr schreibt dort und notiert. Ja. Was war denn für dich, die Frage wirst du bestimmt schon oft gehört haben, so, was waren denn für dich so der oder die Momente, so, an die du dich so am liebsten zurückerinnerst, dass du irgendwas gefunden hast? Also sagst so, das war so, ja?
Ja, die Frage kommt, wenn man Prähistoriker ist, dann beschäftigt man sich echt mit den vielleicht nicht ganz so ansehnlichen Funden. Da werden jetzt ganz viele Prähistoriker auf die Barrikaden gehen wahrscheinlich. Ich fand es total schön, als ich zum allerersten Mal, das war in Tschechien, so eine richtig schöne, noch glänzende Scherbe gefunden habe mit wunderschöner Polychrome, also mehrfarbiger Bemalung, die da in den Boden gekommen war, und ich habe die rausgeholt und die sah also aus taufrisch und wirklich liebevollst bemalt. Das war sehr schön, und zwei Tage später haben wir dann, das war jetzt keine schöne Erfahrung, aber sehr anrührend, auf dem Bereich dieser Siedlung ein Kindergrab gefunden, wo also ein Kind, das entweder kurz vor der Geburt oder im Lauf der Geburt oder kurz danach eben gestorben ist, nicht auf dem Friedhof beigegeben wurde, sondern im Bereich der Siedlung, also auch irgendwie anders behandelt wurde, aber beschattet wurde, nicht in irgendeiner Form entsorgt wurde. Und das sind natürlich dann schon Funde, mit denen man sich jetzt nicht so im Sinne von Goldrausch auseinandersetzt, sondern wo man schon ein bisschen auch in sich geht und ja, sich fragt, warum war das so und was steckt denn eigentlich für individuelle Geschichten dahinter?
Spannend, okay, also damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass so eine Ausgrabung von sowas ja wirklich so weit zurückliegenden Emotionen hervorruft, also außer so einem Heurika-Effekt, dass man was gefunden hat, sondern dass es auch so eine Betroffenheit auslösen kann. Ich nehme an, bei einem Kindergrab wäre es mir wahrscheinlich ähnlich gegangen. Und ergeben sich denn so Forschungsfragen für euch eigentlich hauptsächlich vor einer Ausgrabung oder sind so die Fragestellungen, kommen die eher durch die Funde, dass er sagt, warum liegt das Kind hier an dieser Stelle?
Da gibt es zwei grundverschiedene Ansätze. Zum einen gibt es die Forschungsgrabungen. Das sind in der Regel welche, die von Universitäten geleitet werden oder von den großen archäologischen Einrichtungen wie dem Deutschen Archäologischen Institut, die tatsächlich sich überlegen, an welcher Stelle wollen wir graben, warum versprechen wir uns da Funde und wenn ja, mit welchen Analysemethoden gehen wir da ran. Und die Grabungskampagnen sind dann eben auch über mehrere Jahre hinweg geplant und das Ziel ist dann auch meistens, die ganze Fläche wirklich komplett auszugraben und vollständig zu dokumentieren. Da wird also wirklich vorher die Fragestellung entworfen. Im Gegensatz dazu steht so die Bodendenkmalpflege, die in der Regel von Rettungsgrabungen geprägt ist. Das heißt, irgendwo wird eine Tiefgarage gebaut, da wird ein Loch in die Erde gegraben und auf einmal stellt man fest, oh, da ist ja ein barocker Friedhof. Und das muss dann möglichst schnell, weil der Bauherr einem ja im Nacken sitzt, tatsächlich auch geborgen werden. Und das ist natürlich ein Trade-off zwischen Zeit und Aufwand, aber gut dokumentieren, wo dann nicht mehr eine Forschungsfrage im Vordergrund steht. Sondern tatsächlich einfach die Notwendigkeit, wir müssen da jetzt, bevor das endgültig zerstört wird, noch festhalten, was festzuhalten geht.
Da fällt mir ein, es gibt hier am Alexanderplatz eine Ausgrabungsstätte, kennst du die? Da ist so ein großes Zelt, so hinter dem Nikolaiviertel, Leipziger Straße ist das, glaube ich. Kennst du die?
Es gibt am Alexanderplatz diverse. Ich weiß jetzt nicht, von welcher gerade konkret überzeltet ist.
Okay. Okay, also ich habe es aber generell verstanden. Also sozusagen, es gibt entweder eben dieses schon gezielte sich irgendwo hinbegeben, um dort zu suchen, wo man dann wahrscheinlich auch eher mehr Zeit hat, weil es irgendwie auf einer ländlichen Fläche ist und man da in Ruhe arbeiten kann. Und es gibt einfach so dieses unter Zeitdruck archivieren, kartografieren, präservieren und danach dann in Ruhe sich sozusagen Gedanken drüber machen. Ja, in Berlin. Ja, das stimmt schon. Also da hört man ja auch öfters davon, weil ja auch wirklich viel gebaut wird zurzeit oder eigentlich ja immer in Berlin, dass immer wieder irgendwelche alten Funde stattfinden. Ich meine, wahrscheinlich nicht für dich interessant, weil nicht prähistorisch, aber natürlich aus der Stadtgeschichte heraus oder der Vorstadtgeschichte heraus interessant. Wie muss ich mir das vorstellen, geht das dann weiter? Also als Studenten oder generell als Ausgräber sozusagen, findet ihr etwas? Gibt es dann noch weiter eine persönliche akademische Beziehung zu den Dingen, die du gefunden hast? Oder findet ihr sozusagen kommunistisch für alle? Oder ja, also gibt es dann, das ist jetzt das, was Elisabeth Lindinger gefunden hat und deswegen musst du das besonders nochmal irgendwie vorstellen? Oder ist das dann da so ein wissenschaftliches Gemeinwesen schon, ja, in das das sofort einfließt?
Es ist auch wieder unterschiedlich. Ich denke, zu Ausbildungszwecken ist es auf den Lehrgrabungen schon so, dass man guckt, dass jeder seine Funde auch bearbeitet, um gegebenenfalls auch die eigenen Fehler zu entdecken. Also wenn man sich dann nach zwei Wochen selber nicht mehr daran erinnert, was man auf den Fundzettel geschrieben hat, das hat man mit Tinte gemacht, da ist drauf geregnet worden, weil man das Feldbuch auf dem Acker hat liegen lassen und man kann seine eigene Dokumentation nicht mehr lesen, dann hat man das zumindest gelernt. Insofern wird auf Lehrgrabung, habe ich das zumindest so mitgemacht, dass die Leute ihre Funde auch vom Anfang bis zum Ende dann begleiten. Das gilt dann für Funde, für Bodenproben, also sprich für kleine Kohle. Teilchen und so weiter, die man auch mit festhält und mitsammelt. Auf den normalen Grabungen ist das nicht so. Das ist arbeitsteilig und da werden die Leute so eingesetzt nach ihren Fähigkeiten, was sie gut können oder was sie eben teilweise auch körperlich nicht mehr können. Das ist Arbeit wie auf dem Bau. Es ist extrem einfach ja, körperlich intensiv und anstrengend. Und da kann nicht jeder zu jedem Zeitpunkt alles leisten. Das heißt, da wird es nicht so sein, dass Leute Funde einmal komplett biografisch begleiten. Außerdem ist es so, dass Leute, die auf den Ausgrabungen arbeiten, tatsächlich also mit Spaten und Schubkarre, in den seltensten Fällen auch die Akademiker sind. Sondern das ist dann tatsächlich einfach Grabungspersonal, Grabungshelfer.
Das heißt, ihr in der archäologischen, also in der Ausbildung oder wenn man das studiert, lernt man schon das Handwerk. Mhm. Man ist dann aber eher jemand, der später Ausgrabungen leitet oder begleitet, aber nicht unbedingt wie so Goldgräber, du hast ja vorhin dieses Wort genannt, es ist eben nicht dieses, ich musste jetzt persönlich das ausbuddeln, damit ich die Erste bin, sondern man begleitet das. Wer ist denn dann die, gibt es da auch dann sozusagen das Zuschreiben zu einer Person, zu dem Fund, ist das dann derjenige, der diese Ausgrabung leitet? Also sagen wir mal, es gibt jetzt doch diesen einen Fund. Es muss ja jetzt kein Schatz sein, aber irgendwas, die eine Scherbe, ja, die besondere Scherbe, die das wichtige Bindeglied endlich von irgendeiner Völkerwanderung belegt. Wem kommt das dann wissenschaftlich zugute? So wie ich es jetzt verstehe, ist es eben nicht derjenige, der die freigelegt hat, sondern ich nehme an, derjenige, der das verantwortet, diese Ausgrabung?
Ich würde auch nicht mal das sagen, sondern tatsächlich derjenige, der es publiziert. In der Archäologie gibt es einfach aufgrund dieser Materialität diese unglaublich umfangreichen Materialvorlagen. Die bestehen dann eben aus einem beschreibenden Textteil, aus einem textlichen Katalogteil, aus einem bildlichen Katalogteil. Und wer da als Autor drüber steht, das sind oft Leute, die nicht mal auf der Ausgrabung waren. Oder da zumindest nur institutionell die Federführung inne hatten. Denen käme dann in dem Fall das der Ruhm, sage ich mal, wenn man das so nennen möchte, zu.
Das heißt, es kommt auch durchaus vor, dass jemand als erster publiziert über eine Ausgrabung, der gar nicht anwesend war oder der nur sehr wenig anwesend war.
Ja, also meine Magisterarbeit zum Beispiel ist so ein klassischer Fall. Zur Zeit der Ausgrabung war ich, glaube ich, 8 Jahre alt. Sprich, da war ich nicht auf der Ausgrabung. Und die lag dann, und die lag dann 14 Jahre im Depot und dann habe ich die aufarbeiten dürfen.
Ah, das heißt, die werden sozusagen vorbereitet, also gut genug vorbereitet eingelagert, damit sie dann jemand wissenschaftlich bearbeitet.
Hoffentlich irgendwann.
Ach, und heißt das, da können dann auch noch Funde plötzlich stattfinden? Also, dass man sagt so, wow, also da kommen dann auch überraschende Sachen noch zutage oder ist das eher so eine Fleißarbeit, sich so, damit das jetzt auch mal katalogisiert ist?
Im Optimalfall findet man während der Fleißarbeit nochmal das ein oder andere Goldstück, mit dem man sich motivieren kann, ja. Also es gibt ja schon immer eine Erstansprache im Zuge dieser Inventarisierung, sag ich mal, denn die Scherben oder was auch immer für Funde dann da ins Archiv kommen, die werden ja schon erstmal, man nennt es angesprochen, also sprich, da wird eine Grobdatierung vorgenommen. Da guckt man, ist das was völlig außerhalb des Bekannten liegt? Das müsste man sich dann mal genauer angucken oder kann man das schon mal grob vorklassifizieren aufgrund dessen, was man vorher schon gesehen hat. Und insofern sind die ganz großen Überraschungen aus dem Archiv selten, aber sie kommen durchaus vor.
Kannst du uns damit, wenn man eine Idee davon haben, was dann publiziert wird, sagen, was du in deiner Magisterarbeit geschrieben hast?
Der Titel meiner Magisterarbeit waren die frühbronzezeitlichen Funde und Befunde aus Geiselhöring Süd. Das war also eine Grabung, die ich glaube, mein Gott, ist das schon lange her, 89-90 stattgefunden hat. Müsste ich lügen. Und da kamen große Fundkomplexe aus der Jungsteinzeit zutage mit großen riesigen Hausgrundrissen, wo man sich fragt, warum haben die Leute Häuser gebaut, die 30 Meter lang sind. Die sind auch recht zeitnah veröffentlicht worden und zwischen diesen großen spätbronzezeitlichen und eben den etwas älteren, den jungsteinzeitlichen Befunden gab es frühbronzezeitliche, da gab es Gruben mit frühbronzezeitlicher Keramik und die lag da so ein bisschen unmotiviert rum und weil es viele spannendere Sachen drumherum gab, haben natürlich die Leute in ihren Doktorarbeiten sich erstmal auch diesen spannenderen Komplexen gewidmet, was durchaus Sinn macht, das so abzutrennen und so in Scheiben zu bearbeiten. Und das heißt, diese Komplexe, diese frühbronzezeitlichen Geschichten blieben über. Und wurden dann eben für mich als Magisterarbeitsthema vorgeschlagen, das einfach mal vorzulegen und eine Auswertung, eine Einordnung vorzunehmen.
Und was ordnest du denn da ein?
Na, zunächst guckt man sich die gesamten Materialien an, die dort gefunden wurden. Das heißt, Jegliche Form von Materialität hat auch einen gewissen Stil. Und dieser Stil, geht man davon aus, ist kulturell bedingt. Das heißt, eine Bevölkerungsgruppe wird in der Art und Weise, wie sie ihre Keramik formt, wie sie ihre Gegenstände, ihre Werkzeuge formt, einen gewissen kulturellen Stil reproduzieren. Und dadurch kann man auch bestimmte Objekte einer Bevölkerungsgruppe zuschreiben. Und dadurch auch so ein bisschen so Traditionen oder Austausch zwischen verschiedenen Gebieten festmachen. Das heißt, das wäre die erste Aufgabe, zu gucken, was habe ich da eigentlich, wie ist das gemacht, wie ist das technologisch hergestellt tatsächlich, was sind die Brennprozesse, die zu dieser Keramik geführt haben, wie kann man das einordnen, wie ist die Verzierung gemacht. Und dann natürlich der spannendere Teil, wie ich finde, ist immer nicht der, wie wurden Dinge hergestellt, sondern wie wurden sie entsorgt. Denn Archäologie beschäftigt sich, wenn man nicht gerade mit Gräbern zu tun hat, ja überwiegend mit Müll. Das heißt, warum liegt das Zeug noch da und warum sind andere Dinge, die da eigentlich liegen müssten, nicht mehr da? Also vielleicht sind die durch gewisse Recyclingprozesse einfach aussortiert worden. Das heißt, da geht es dann sehr stark auf einmal in den Bereich, wo man versucht zu reproduzieren, welche Prozesse in einer Gesellschaft dazu führen, dass man dieses komische, durch ganz viele Filter bedingte Abbild in der materiellen Kultur hat. Und diese Überlegungen sind dann eben das, was man üblicherweise in den Abschlussarbeiten dann behandelt.
Okay, da kann ich mir was drunter vorstellen. Wo ich manchmal drüber nachdenke, ist eigentlich, wenn ich so, also eigentlich fing es damit an, dass ich drüber nachgedacht habe, es gibt so den Fernsehturm in Berlin, ja, der steht da so in der Mitte. Und das ist so, wenn man so in die Stadt fährt, weiß man, sobald man den Fernsehturm sieht, so, ich bin in Berlin. Ja, mhm. Und man orientiert sich in der Stadt Berlin. Das heißt, man kann sich wirklich nicht vorstellen, dass dieser Fernsehturm nicht hier steht. Nun ist der Fernsehturm kein Gebäude für die Ewigkeit. Das heißt, irgendwann wird er nicht mehr da stehen, aus welchem Grund auch immer. Und darüber bin ich eigentlich drauf gekommen, was führt eigentlich zu dieser, was führt dazu, dass eine urbanisierte Gegend irgendwann ein archäologisches Objekt ist? Ja? packen die Leute ihre Sachen und gehen? Gibt es irgendwie Mord und Totschlag? Gibt es Naturkatastrophen? Gibt es da so einen Hauptgrund dafür? Also weil das war ja mal belebt. Warum sind die Gegenden nicht mehr belebt? Kannst du da was zu sagen?
Ja, also gerade für die Prähistorie ist es natürlich so, dass die Menschen wesentlich stärker von den Umweltbedingungen bestimmt waren und darauf anders reagieren mussten, weil sie sich einfach ihre Infrastrukturen nicht so schaffen konnten, wie wir das heute tun können. Also sprich, wenn der Grundwasserspiegel abgefallen ist und auf einmal die Brunnen versiegt sind, dann ist man relativ schnell bereit, auch einfach umzuziehen, weil man nichts mehr zu trinken hat. Andererseits kommt es natürlich auch in Gebieten zu archäologischen Funden, wo die Städte durchaus noch vorhanden sind. Ich weiß nicht, ob du mal in Rom warst und da mal diese 6 bis 8 Meter tiefen Gräben gesehen hast und da unten ist das alte Rom und das neue ist einfach 8 Meter höher. Die haben sich also auf ihrem eigenen Dreck nach oben gesiedelt und das ist was man an ganz vielen Orten sieht. Das sieht man in Rom, es gibt das auch noch etwas anders in Norddeutschland, die sogenannten Wurtensiedlungen, wo einfach aufgrund, weil der Boden so feucht war, immer wieder Kuhdung aufgetragen wurde und so gewisse, so Misthügel entstanden sind.
Kuhdung?
Ja, Kuhdung, ja, es ist recht unappetitlich, auf dem dann oben das Gehöft drauf stand und wenn das dann, weil es eben so feucht war, sind dann auch da die Balken irgendwann abgemorscht, abgefault, dann wurde das Ganze einplaniert oder die Pfosten, wenn sie nutzbar waren, wieder rausgezogen, neue Schicht und oben wieder aufgebaut.
Hat man als Archäologe die Aufgabe, sich durch Kuhdung nach unten zu graben?
Regelmäßig. Und ich bin immer sehr froh, dass ich kein Mittelalter-Archäologe bin, denn die wahre Fundgrube für Mittelalter-Archäologen sind die Latrinen und die haben teilweise noch eine gewisse Würze, wenn man die heute öffnet.
Wirklich? Ja, in der Tat. Und warum Latrinen? Warum sind die so interessant?
Weil die Menschen in der Regel nicht, selbst wenn da was Wertvolles reinfällt, nicht runtersteigen und das Zeug wieder rausholen. Kann man, glaube ich, gut nachvollziehen.
Ah, okay, das heißt, alles klar. Also einfach Dinge, die Menschen in Toiletten gefallen sind, so aufs Heutige zu übertragen, die blieben dann einfach dort.
Genau. Und weil man ja nicht spülen konnte, ist es da eben heute noch.
Das ist abgefahren.
Das ist ziemlich abgefahren.
Okay. Ich überlege gerade, ob das heute ähnlich ist. Ich meine, wenn jemand was in die Toilette fällt, holt das auch nicht unbedingt raus. Die Frage ist dann, wo es landet. Latrinen als, okay. Ich bin überrascht, dass man das noch riecht. Irgendwie.
Das kommt eben darauf an, ob das Substrat, nenne ich es mal, ob das tatsächlich noch in einem anaeroben Milieu sich befand, also sprich unter Sauerstoffabschluss, also sprich in einer wasserführenden Schicht. Und in dem Moment fault da nichts, im Gegenteil.
Warum hast du dich für Prähistoria entschieden?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann es heute gar nicht mehr so konkret nachvollziehen. Es war das ganze Studium, dass ich das angefangen habe, war eine Verkettung unglücklicher oder glücklicher Umstände vielmehr. Ich wollte eigentlich was ganz anderes studieren und habe den Studienplatz nicht bekommen und musste mich dann sehr spontan für was anderes entscheiden und bin dann bei der Archäologie gelandet und da war Prähistorie oder der Studiengang hieß Ur- und Frühgeschichte, also sprich die Übersetzung, dass ich da gelandet bin. Ich glaube, weil es sehr hands-on ist. Also die Prähistorie hat schon so ein bisschen zu Recht das Bild, das sind die Leute, die noch mit Gummistiefeln auf dem Acker stehen und Spaten in der Hand haben, während die klassischen Archäologen sehr stark an die Kunstgeschichte angelehnt sind. Können sie sich natürlich leisten, weil sie die, sag ich mal, ästhetischen Objekte haben. Mir hat das draußen und im Dreck stehen einfach immer ein bisschen mehr gefallen, als das drinnen und Locken zählen.
Okay, dann kann ich mehr. Also für mich klingt jetzt Prähistorie erstmal nicht so wow, ja, es klingt so fern, aber da kann ich mir was drunter vorstellen. Warum wir uns eigentlich kennengelernt haben, ist, weil wir eigentlich beide in einem Doktorandenkollegium so ein bisschen unsere Doktorarbeiten vorgestellt haben und du hast einen spannenden Vortrag gehalten in dem Rahmen über Lebendbilder. Mhm. Das Wort kannte ich vorher noch nicht. Ich kann ja erstmal kurz mit meinen Worten versuchen wiederzugeben, was du so ungefähr angerissen hast. Generell hast du gesagt, dass Archäologen, das haben wir jetzt ja schon ganz recht ausführlich besprochen, graben Dinge aus, katalogisieren das, publizieren das. Das ist hier aber nicht alles, was man sieht. Also wenn man jetzt in eine Ausstellung zum Beispiel geht, als, ich sag mal, Zivilist, sieht man teilweise diese Artefakte, sieht aber dort in den Museen, aber auch in Büchern Lebendbilder. Lebendbilder sind Bilder, wirklich gemalte oder heutzutage auch mit dem Computer erstellte Szenerien, wie das Leben um einen realen oder virtuellen oder imaginären Fundort ausgesehen haben könnte. Man kennt, also den Neandertaler hat man ja nie in echt gesehen, aber man hat ihn wirklich sehr oft schon in Action gesehen. Ja? Also man hat sehr viele Bilder von ihm gesehen. Man sieht sehr oft irgendwelche dörflichen Szenen, wo irgendwie sich ums Feuer drumherum versammelt wird. Und dein Stichpunkt in die Richtung war der interessante Hinweis, dass das natürlich schon auf archäologischen Funden beruht, diese Bilder aber nicht objektiv sind. Also, dass wir uns ja Geschichten erzählen oder erzählen lassen, die wir gar nicht hinterfragen. Wir können aber erstmal nochmal über Lebendbilder an sich reden. Habe ich das so ungefähr richtig zusammengefasst?
Das ist sehr richtig zusammengefasst. Man spricht allerdings in der Regel von Lebensbildern und Lebendbildern. Aber es ist ja nicht schlimm.
Sehr schön. Insofern. Sehr gut. Es ist schön, wie ich das vorher nochmal gut ausrecherchiert habe.
Es gibt tatsächlich aber nicht so viel Literatur. Also die Forschung zu den Lebensbildern ist jetzt doch schon einige Dekaden alt, kommt aber sehr stark aus dem Bereich der Gender Studies, sodass Leute sich erstmal damit beschäftigt haben, welche Personen werden da eigentlich als Akteure dargestellt. Und da gibt es ein sehr starkes Missverhältnis. Also das ist auch gut dokumentiert und gut publiziert inzwischen. Genau.
Okay, Lebensbilder. Ist kein D drin?
Richtig.
Gut. Okay, Lebensbilder. Kannst du das nochmal ein bisschen weiter ausführen? Also gab es für dich einen Anlass, irgendein Bild, wo du gesagt hast, Mensch, da müsste ich mal genau drüber nachdenken? Oder war das so ein allgemeines Unwohlsein? Oder was hat dazu geführt, dass du dich damit beschäftigst?
Es sind eigentlich zwei Auslöser gewesen. Im Studium sieht man natürlich solche Bilder auch. Denn in der Kleine kriegt man erstmal die ganzen Bilder von den Funden, so nackig wie sie aus der Erde kommen, vorgelegt und muss da irgendwie die ganze Typologie auswendig lernen und muss da sein visuelles Gedächtnis schulen. Und dann kriegt man aber natürlich auch diese schönen, diese wirklich gemäldeartigen, ölgemäldeartigen Bilder vorgesetzt. Und es gibt eine Phase der sogenannten Pfahlbauromantik. Es gibt überwiegend an den Schweizer Alpenseen so Siedlungen, die im Uferbereich gelegen waren. Die hat man im ausgehenden 19., frühen 20. Jahrhundert im großen Stil freigelegt und weil sich eben unter Wasser sehr viel mehr erhalten hat als so in der normalen Erde, weil die Dinge einfach nicht verrotten, hat sie auf einmal ein Bild vom prähistorischen Leben sehr stark vervollständigt oder viel, viel besser ergänzt, als das vorher so bekannt war. Und da sind also einigen Malern durchaus auch im Auftrag von Forschungseinrichtungen so ein bisschen die Sicherung durchgebrannt und die haben also wirklich die krassesten Gemälde daraus konstruiert. Kriegers Abschied, die Männer ziehen also irgendwie halbnackt und in komischen Rüstungen, die irgendwie aus völlig anderen Epochen stammen, dann irgendwie in den Krieg und die Frauen weinen mit den nackten Kindern auf dem Arm und so. Und das habe ich gesehen und dachte so, okay, so hätte ich mir das nicht vorgestellt, aber wo kommt das her? Und natürlich ist das extrem stark zeitgenössisch überprägt. Das fällt einem auf, wenn die Bilder 100 Jahre alt sind. Wenn die Bilder nur eine Dekade alt sind, ist die Distanz der eigenen Person zu diesen Bildern nicht mehr so stark, weshalb einem dieser Interpretationsgrad vielleicht nicht mehr auffällt. Aber dieser krasse Kontrast war etwas, was mir damals aufgefallen ist. Und dann hatte ich das Glück, dass zur Zeit meines Studiums ein Doktorand an unserem Institut eine Ausstellung zum Thema Neandertaler in Lebensbildern konzipiert und umgesetzt hat mit Studierenden. Und da ging es eben genau darum, woher kommt dieses Bild, ich glaube, Sie hatten das genannt, des keulenschwingenden Bärenbezwingers. Wenn es keine einzige Keule gibt und man bisher auch noch keinen Neandertaler in der Todesumarmung mit einem Bären irgendwo in der Höhle gefunden hat. Also woher kommt eigentlich dieses Image? Das hat jemand konstruiert oder verschiedene Personen konstruiert. Und das kann man eben auch nachvollziehen an der Bildgenese des Neandertalers.
Du zerstörst gerade von mir so eine klassische Vorstellung. Wie war das mit der Keule? Ja. Es wurde nie eine Keule gefunden.
Nein.
Ist nicht dein Ernst.
Na, aber hochenteilig geschworen.
Das ist sehr okay.
Auch kein Lendenschurz.
Wirklich nicht.
Es war Eiszeit. Ich glaube nicht, dass die Leute da im Lendenschurz rumgelaufen sind. Also, sie waren vielleicht hart im Nehmen, aber ich glaube, so hart waren sie dann doch nicht.
Okay. Also, Neandertaler muss ich mir nicht als lendenbeschurzte, keulenschwingende Bärentöter vorstellen. Mhm. Ich kann gut nachvollziehen, dass du sagst, dass man das besonders daran merkt, wenn die Bilder älter sind. Also weil dann einem auffallen, dass da Dinge natürlich unbewusst, sowas macht man ja nicht mit Absicht, das ist ja das Spannende, dass man unbewusst soziale Annahmen einfach mit Einblick. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass so ein Klassiker ist wahrscheinlich auch, welche Rolle Männer und Frauen spielen. Dass natürlich so, je nachdem, in welcher Zeit die Bilder gemalt wurden, immer so das klassische Männer-Frauen-Rollenbild irgendwie eingeflossen ist. Also die Lebenbilder, die mir einfallen, da hocken eigentlich die Frauen meistens am Feuer und kümmern sich um die Kinder. So, ist das, hat sich das geändert, dieses Rollenbild, oder ist das eigentlich so geblieben?
Ich glaube, in der grafischen Umsetzung ist es weitgehend so geblieben, bis auf wenige Ausstellungen, die genau das eben auch als Problem tackeln wollten und das beheben wollten, dieses Ungleichgewicht. Aber ich glaube, weitgehend ist es so geblieben. Und es gibt auch Studien dazu, warum das so geblieben ist. Denn letztendlich kann man da auf gewisse ikonografische Traditionen zurückgehen. Denn die Zeichner haben natürlich eine zeichnerische Ausbildung. Das heißt, die kennen sich sehr gut in der Kunstgeschichte Europas oder der abendländischen Kunst aus. Und ich habe letztens einen sehr schönen Artikel gelesen zum Thema, es gibt immer diese, die Frau, die also auf dem Boden kniet und so eine Haut abkratzt, da irgendwie die letzten Fett- und Fleischreste entfernt. Ja. Es gibt ethnografische Beispiele davon, dass das auf dem Boden passiert, also irgendwie so gut wie gar nicht. In der Regel werden die in einem Rahmen aufgespannt, das kennt man vielleicht von irgendwelchen, naja, gut recherchierten Indianerfilmen. Weil man einfach sich die Kniescheiben kaputt macht und weil man auch viel besser das Ganze kratzen kann, wenn das in einem Rahmen aufgespannt ist, kann man sich ja vorstellen. Das heißt, rein ikonografisch geht das viel stärker zurück auf die Magd der flämischen Maler, die also so ein bisschen auch, naja, durchaus lasziv dargestellt, den Boden also schrubbt und noch so von unten nach oben guckt. Das hat so ein bisschen was von, naja, flämischem Porn irgendwie. Und das wird aufgegriffen. Ja, das wird aufgegriffen. Und das sind tatsächlich die, auch ganz klassisch natürlich die Frau, die gerade ein Kind stillt, ja, irgendwie als Madonnenmotiv und so. Und das wird reproduziert, weil es einfach irgendwie in unseren Köpfen drin ist.
Das heißt, ich muss mir diese Lebensbilder, wenn ich die betrachte, muss ich sie mir auch einfach erstmal als Kunstwerk vorstellen. Also, oder ich muss sie auch wirklich als Kunstwerk interpretieren. Und sollte, so habe ich dich verstanden, eben nicht den Fehler machen, sie als einfach nur objektive wissenschaftliche Auswertung aufzufassen. Ich finde das spannend, dass du eben nochmal über die kniende Frau gesprochen hast, weil Ich habe es ja auch schon angedeutet, also mir fallen, glaube ich, hauptsächlich immer kniende Frauen ein. Mhm. Also das ist schon so ein Klassiker irgendwie. Okay, dann stehen wir gerade so die letzten Jahrtausende vor und nur kniende Frauen überall.
Ja.
Da hätte sich wahrscheinlich biologisch irgendwas noch verändert irgendwie mit den Kniescheiben. Wenn du sagst, also du sagst, bei 100 Jahre alten Bildern wird es einem sehr klar. Kannst du da irgendwie ein Beispiel für geben noch, was jetzt vielleicht den Unterschied macht von einem Bild, das eben 100 Jahre ist, zu einem Bild, das 10, 20 Jahre alt ist?
Ganz typisch ist natürlich dann aus der Zeit des Dritten Reichs, dass da sehr stark mit, irgendwie so eingebildeten rassischen Idealen gearbeitet wird. Das heißt, es gibt die blonden, hochgewachsenen, übermuskulösen Menschen, die also den krummnasigen, dunkelhaarigen und auch etwas dunkelhäutigen und schlitzäugigen Angreifer von außen vertreiben und in die Flucht schlagen und da so Heim und Herd verteidigen. Das sind so ganz wirklich so ideologisch überprägte Dinge, dass die einem ins Auge stechen. Das wäre so, denke ich, der große Klassiker.
Mhm. Bezieht sich diese, ich nenne es jetzt einfach mal Kritik an den Lebensbildern, die du hast, nur auf die Darstellung von Menschen? Also sind Lebensbilder immer nur Menschen oder geht es auch noch um im Bild rekonstruierte Gegenstände, Häuser?
Mhm. Also ich glaube, zum einen kann man da natürlich eine architektonische Kritik anschließen, auf jeden Fall. Denn was wir finden, sind bestenfalls die Grundmauern oder Überreste der Fundamente von Gebäuden. Wie das Ganze im Aufgehenden oder von der Dachkonstruktion her aussah, kann man educated guesses irgendwie anstellen, aber mehr tatsächlich auch nicht. Was ich noch spannender finde, als einfach nur tatsächlich die Körperhaltung von Personen, weil dazu einfach schon viel geforscht worden ist, ist die Frage, wie sich Menschen in diesem Raum, den man ja in so einem Bild aufspannt, verhalten. Also wer hat eigentlich welchen Aktionsradius? Wie werden vielleicht bestimmte Räume auch konnotiert? Sind die beleuchtet? Sind die ausgemalt? Werden die auch in diesen Bildern zentriert dargestellt oder sind das eher abwegige Gebiete? Und wenn ja, wer agiert wieder im Zentrum und wem gehören die Außenbereiche dieser ganzen Szenerie, die da entworfen wird? Das sind tatsächlich ja die Fragen, die mich dann beschäftigen in meiner Bildauswertung.
Also das heißt, wir haben eben über die, sagen wir mal, sehr expressiv, also das expressiv im Sinne von, das sehr eingängig, das eine ist sozusagen erstmal, wie die Leute überhaupt sich verhalten auf dem Bild. Und was dich aber interessiert, ist dieses ganze Drumherum. Also ich verstehe jetzt auch, welche Gegenstände da rumstehen.
Absolut.
Und geht es da, schaust du dir da, sagen wir mal, hauptsächlich den Inhalt des Bildes an, im Sinne von, welche Objekte sind dargestellt, oder geht es dir auch wirklich so ums Arrangement? Also, weil du ja auch schon auf die flämischen Künstler irgendwie aus warst.
Mir geht es tatsächlich eher ums Arrangement, wie detailgetreu einzelne Objekte dargestellt sind oder wie akkurat die in ihrem möglichen Nutzungsszenario da wiedergegeben werden. Finde ich auch nett, aber da ist einfach sehr viel Spekulation. Und was ich dann spannender finde, ist tatsächlich, welche Personen interagieren mit welchen Objekten, welche Personen interagieren meinetwegen auch mit welchen Tieren oder bewegen sich wie im Haus, welche Bereiche im Haus werden denen zugeschrieben oder auch welche Tätigkeiten ganz konkret werden denen zugeschrieben. Das finde ich spannender.
Okay, prinzipiell beruhen ja diese Bilder schon auf Funden. Ja, es wurden vielleicht Grundrisse gefunden, es wurde etwas in der Latrine gefunden. Es gibt verschiedene Artefakte. Und in diesem Bild werden die eher, so wie ich das verstehe, als Inspiration verwendet, um eine Geschichte zu erzählen, die sich wahrscheinlich so aber wiederum auch gar nicht schriftlich in der begleitenden Literatur wiederfindet. Also für mich klingt das so, als wenn ich jetzt so ein Archäologiebuch aufschlage. Da stehen vielleicht auch, sagen wir mal, wissenschaftlich belastbarere Fakten, weil sie auf irgendwie Funden beruhen. Und dann sind dort aber auch solche Lebensbilder drin, die man vielleicht auch so anschaut und so weiterblättert. Und dann denkt, Moment mal, was werden denn da eigentlich für Thesen aufgestellt in diesem Bild? Das ist sozusagen das, dass du da so eine Art Parallelerzählstrang nochmal aufgedeckt hast und sagst, das ist eine Geschichte, auf die wir achten müssen. Und gibt's denn da für dich gute Beispiele oder ist das gar nicht gut zu machen?
Doch, ich glaube schon, dass es gut zu machen ist. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie man diese Lebensbilder auch verkauft. Also generell ist es so, dass in den wissenschaftlichen Publikationen, also wirklich in den knochentrockenen wissenschaftlichen Publikationen, sich solche Bilder so gut wie nicht finden. Das ist dann eher der Fall in Jahresberichten, die eben auch eine größere Öffentlichkeit erreichen sollen. Und natürlich dann in Museen, wo es dann große Dioramen gibt, Wandmalereien oder eben auch kleine Filmchen oder so Modelleisenbahnlandschaften eben ohne Eisenbahn. Es kommt ein bisschen darauf an, welchen Anspruch die Bilder vermitteln. Insofern stellen die eine konkrete Szene dar, wie man sich etwas vorstellen kann. Da muss man sagen, die Prähistorie kann eigentlich keine Einzelhandlungen feststellen. Dazu ist unsere Auflösung an den Objekten viel zu gering. Also wir können überhaupt nicht sagen, dass eine Person da gewesen ist und dann das und das getan hat. Also in allerseltensten Fällen. Insofern ist das schon mal problematisch. Aber das, wenn man das thematisieren würde, dass eine Szene prototypisch entworfen wird, und man entspinnt daran so etwas wie ein Märchen und unterlegt das auch narrativ ein bisschen wie ein Märchen, dann denke ich, würde das eine Art fiktionalen Charakter bekommen, als Gesamtkunstwerk, sag ich mal, dass die Leute auch verstehen würden, dass das einfach ein Entwurf einer Geschichte ist, die man jetzt in die Vergangenheit hineininterpretiert. Was ich wahrnehme, wenn ich Museen besuche ist oder auch in solche Publikationen hineinblättere, dass da eher eine Art Alltagsschema entworfen wird. So war das Leben damals. Das wird nicht ausdrücklich gesagt, aber das ist das, was ich zumindest damit rausnehme aus diesen Bildern. Die Szene am Herd. Und das ist, glaube ich, auch diese große, ich möchte es nicht Gefahr nennen, aber die Kritik, die ich an diesen Bildern habe, dass man da so Naturgegebenheiten draus abliest. Wie sieht eigentlich eine Familie aus? Wer spielt da eine Rolle? Und natürlich gab es schon immer die Kernfamilie. Ich meine, man muss nur mal ein bisschen in solche konservativ angehauchten Debatten reingucken. Irgendwie, das sind immer Mann, Frau und zwei Kinder und die Kernfamilie, alles ist heilig. Und dann denkt man, wenn man mal recherchiert, das ist ein Produkt des 19. Jahrhunderts, diese Art von Familie. Und das war zu jeder Zeit eigentlich viel bunter und flexibler, auch aus Zwang, dass sich Menschen anders miteinander arrangieren mussten. Und das finde ich tatsächlich bedenklicher, wenn diese Bilder so eine Allgemeingültigkeit entwickeln und eben nicht mehr fiktional sind.
Das heißt, diese Lebensbilder transportieren für dich auch eine Art, das war schon immer so, ohne das zu belasten zu können oder eigentlich nachweislich einfach falsch zu sein.
Ja.
So. Also das am Beispiel vom Familienmodell kann ich mir das ganz gut vorstellen. Also ich bin da relativ historisch unbeleckt, aber dass Familien früher in einem größeren Rahmen eigentlich stattfanden, ist ja nun allgemein bekannt. Ich versuche jetzt gerade noch über diese Lebensbilder nachzudenken. Hast du denn mal an einem positiven Beispiel irgendwie mitgearbeitet? Versuchst du das mal auszuarbeiten? Also du sagst, also du hast jetzt gesagt, du stellst es dir schon als besser vor, wenn man das Lebensbild immer als solches schon thematisiert. Also wenn man eben das nicht als Beiwerk einem unterschiebt, also dass man sagt, aha, so war das, sondern wenn man sagt, und so kann man sich das vorstellen. Das ist unsere Geschichte, die wir dazu erzählen. Es gibt aber noch auch eine andere. Hast du da etwas Konkretes, an dem du gerne arbeiten würdest oder dass du was skizziert hast oder so?
Ich bin leider künstlerisch sowas von unbegabt, dass ich mich, ne, das ist immer sehr schwierig, Dinge zu kritisieren, wenn man es selber nicht besser machen
textuell
kann.
Textuell skizziert.
Ich auch. Ja. Ja, textuell skizziert tatsächlich. Aber ich glaube, deswegen ist mir vielleicht auch diese schriftliche oder erzählerische Begleitung von solchen Bildern so wichtig, weil ich glaube, da kann man ein Bild, man sagt ja immer, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und ich glaube, das stimmt auch. Und ich glaube, gerade deswegen muss man nochmal diesen verbalen Kontext dazu liefern, um das irgendwie auch ein bisschen aufzudröseln. Ich glaube, das ist was, das gibt es durchaus auch, das gibt es in Ausstellungen, dass das genau dieses auch geleistet wird. Und insofern gibt es schon positive Beispiele, nur bin ich wirklich nicht die Person, die das noch grafisch in irgendeiner Form umsetzen kann oder so.
Die Lebensbilder und auch die Architekturbilder der letzten Zeit, an die ich mich aus Ausstellungen erinnern kann, sind eigentlich hauptsächlich digital erstellt. Mhm. Da gibt es, nehme ich mal an, in der Archäologie denselben Wandel, den es auch überall so gibt. Jetzt könnte ich mir eher vorstellen, dass sich jemand, der talentiert zeichnen kann, eher im Umfeld von Archäologen findet, als jemand, der eine 3D-Grafik erstellt. Das ist ja schon sehr, sehr starkes Spezialwissen. Hat sich das irgendwie nochmal aufgesplittet? So, diese Fähigkeit, also diese Recherche und dann, sagen wir mal, das Ausbuddeln, das Dokumentieren und jetzt kommt plötzlich noch so eine weitere Person dazu? Oder wie funktioniert das mit diesen, sagen wir mal, modernen Visualisierungen?
Es ist tatsächlich so, dass es sich aufgesplittet hat, sogar so weit, dass tatsächlich outgesourced wird. Es gibt Dienstleister, die sich darauf spezialisieren, Visualisierung von historischen Kontexten, das kann aus dem Bereich Bauforschung, Kunstgeschichte oder eben Archäologie sein, das möglichst ansprechend, teilweise sogar interaktiv, irgendwie in begehbaren Landschaften und so weiter, irgendwie darzustellen und zur Museumsreife zu bringen. Und das ist völlig richtig, dass tatsächlich an archäologischen Instituten oder Museen immer noch Zeichner gearbeitet haben, die überwiegend technisch gezeichnet haben, also sprich die Scherben umgezeichnet haben und die Objekte umgezeichnet haben, die aber oft auch einfach wirklich so sehr gut künstlerisch malen oder zeichnen können, die dann eben in Zusammenarbeit mit ihren Kollegen, die einfach ein Zimmer weiter sitzen oder im selben Zimmer sitzen, sich ausgetauscht haben und so zu einem iterativ erarbeiteten Endprodukt-Lebensbild gekommen sind, sodass da, glaube ich, schon mehr Leute drüber geguckt haben. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass das nicht mehr so sehr der Fall ist. Da wird ein Preis ausgehandelt, da wird ein Auftrag gegeben und da wird vielleicht noch ein, zweimal nachgebessert. Aber ich glaube, dafür ist es zu weit weg. Ja. Dafür sind die Leute, die Computervisualisierung machen und die Leute, die das wissenschaftlich aufgearbeitet haben, zu wenig miteinander in Kontakt.
Ich stell mir jetzt mal jemanden vor, der 3D-Visualisierung macht und nicht Archäologie studiert hat und den Auftrag bekommt, gestalte ein begehbares Dorf, das diesen Grundriss hat und ungefähr diese Szene darstellt. Da wäre jetzt meine Annahme, dass derjenige extrem viele kleine Entscheidungen trifft. Von der Farbwahl von irgendwelchen Objekten bis zu den kleinen Platzierungen, die du schon erwähnt hast. Ist das so, dass sich das, also hat sich das in eine, mir fällt gerade das Wort nicht ein, wenn man was zufällig macht. Also ist das zufälliger geworden aus deiner Sicht, dadurch, dass das so outgesourced wird? Oder es klingt auf jeden Fall, als wäre es schlechter geworden. Oder zumindest nicht besser, ich sag's mal so vorsichtig. Sind beliebiger, das war das Wort, das ich gesucht habe. Ist das beliebiger geworden?
Ich glaube, erstmal ist das Wort, es ist anders geworden. Mhm. Ich glaube, der große Aspekt ist der, dass man wesentlich besser unscharf zeichnen kann, als man unscharf Computer visualisieren kann. Das heißt, ein unvollständiges Bild zu zeichnen mit Löchern drin, das irgendwie sieht am Computer einfach mal blöd aus, was man natürlich zeichnerisch wesentlich besser kaschieren oder einfach tun kann. Ich glaube, insofern ist einfach die gesamte Arbeitsweise und die gesamten Arbeitsschritte, die zu einem Endprodukt führen, so anders, dass man die Produkte gar nicht wirklich vergleichen kann, obwohl am Ende bei beiden ein Bild rausfällt. Es kann sein, dass es beliebiger geworden ist, aber ich denke, das ist nur dadurch, deshalb wirkt es beliebiger, weil es tatsächlich detailreicher geworden ist, weil die Leute einfach die Details bringen müssen. Wie ist die Textur dieser Wand? Wie ist der Schattenwurf dieser Bäume? Sind die eigentlich grün, fallen da Blätter runter oder welche Farbe hat der Himmel eigentlich? Viele Lebensbilder sind Schwarz-Weiß-Zeichnungen, also wirklich einfach eher Kohlestiftzeichnungen. Das mit Computergrafik hinzukriegen, so ein Abstraktionsgrad, ist erstmal schwierig. Und deswegen glaube ich nicht, dass das Produkt automatisch ein schlechteres ist, es ist einfach ein völlig anderes. Und das muss man aber halt bedenken und das muss man mitdenken.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also die unscharfe Schraffur ist am Computer, also gut, sie wäre auch möglich abzubilden, aber das tut man halt nicht. Also man zieht halt scharfe Kanten und mit diesen scharfen Kanten trifft man Entscheidungen. Wenn jetzt wenn sich das ein bisschen verschoben hat, so wie ich es verstanden habe, du hast gesagt, vorher war das schon so, dass diese Bilder schon im räumlichen Kontext der Archäologen eher gemacht wurden, in so einem Kommunikationsprozess, darüber aber Geschichten erzählt wurden trotzdem. Also trotzdem waren es eben keine objektiven Bilder oder Bilder, die sich nicht zumindest selbst thematisiert haben. Und jetzt Nicht-Archäologen die Bilder machen. Erzählen diese Nicht-Archäologen auch wieder vordergründig zeitgenössische Geschichten? Oder gibt es da noch eine andere Story, die mit reingekommen ist?
Mein Eindruck ist, aufgrund der Bilder, die ich jetzt gesammelt habe als Datengrundlage, dass wesentlich weniger Narration stattfindet, aus dem einfachen Grund, dass man sehr schön ein Haus und vielleicht auch ein Feld, auf dem sich der Weizen also in der warmen Sommerbrise wiegt, visualisieren und irgendwie noch darstellen kann im Film, aber in dem Moment, wenn man nicht wirklich sehr, sehr gute Computergrafiker da hat, sieht es schlecht aus, wenn Menschen ins Bild kommen, denn die haben immer so ein bisschen diesen Puppeneffekt. Das sieht auf einmal dann nicht mehr so hochwertig aus wie das Produkt. Das heißt, die neuen Lebensbilder sind meiner Erfahrung nach weitgehend entmenschlicht. Sind ein bisschen wie eine leere Computerspiellandschaft. Und ja, insofern sind sie einfach weniger narrativ. Aber die Landschaft an sich sieht so aus, als wäre sie gerade vor 3 Minuten von allen Menschen verlassen worden und spricht natürlich dadurch auch Bände. Wo liegen die Dinge? Ja.
Okay, also das, ich habe auch, also die, sagen wir mal, virtuellen, es gibt ja so virtuelle Begehungen mittlerweile, die sind auch, die mir einfallen, die ich mir angeguckt habe, waren eigentlich immer komplett menschenleer. Und hatten in der Tat was von einem verlassenen Computerspiel. Oder eins, das noch nicht gestartet ist. Generell diese begehbaren Sachen mochte ich schon sehr. Also diese Stimmung, die haben immer sowas Einsames, aber sehr architekturbetontes. Ja. Also ich mag diese, da geht es mir wahrscheinlich auch gar nicht mehr eigentlich um die Archäologie. Also ich glaube, dass an einem bestimmten Punkt auch einfach dieser Erfahrungsraum irgendwie spannend wird. Wenn du sagst, die Personen sind im Moment hakelig, das verändert sich natürlich. Mhm. Also vor 5 Jahren waren sie noch hakeliger. Traust du dir dann eine Prognose zu? Also wo diese virtuellen animierten Lebensbilder hingehen in den nächsten Jahren?
Was ich mir wünschen würde, was ich großartig fände und ich glaube, was tatsächlich auch entweder schon in der Mache ist oder in den nächsten Jahren auf alle Fälle kommt, sind gewissermaßen Begehung, wo man auf einmal einen Nicht-Spieler-Charakter gegenübersteht, der einen an die Hand nimmt und einem die Welt zeigt. Das fände ich sehr spannend und glaube ich auch echt gewinnbringend, wo man auf einmal in ein Leben eintaucht und anfangen kann, mit Personen, die da Dinge tun, zu interagieren und nachzufragen, was tust du da eigentlich und warum tust du das und wer bist du überhaupt? Ist natürlich wieder mit extrem viel Interpretationsspielraum verbunden, aber ich glaube, das kann nochmal dem Erfahrungserlebnis Archäologie oder einfach Leben in der Vorzeit, Leben in der Vergangenheit nochmal ganz anders Vorschub leisten.
Ja, das kann ich mir also generell auch vorstellen, dass das spannend wäre. Es wäre natürlich auch, sagen wir mal, reizvoller als eine tote Landschaft, die halt auch spannend sein kann, aber es hat sowas von Golfspielen am Computer, wenn man so alleine da mal mit dem Schläger steht. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, gibt es bei dir schon eben, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, es gibt bei dir ein sehr starkes Zeigen darauf, dass es eben wichtig ist, diese Narrative zu erkennen oder sich erstmal bewusst zu werden, dass ein Bild immer eine Geschichte ist. Und es ist keine Fotografie, obwohl Fotografie ja auch schon wieder ein Ausschnitt ist. Das ist ja auch nicht interpretationsfrei. Und du wünschst dir eben, dass Bilder mehr sich selbst auch thematisieren. Du hast vorhin gesagt, ein Bild erzählt mehr als 1000 Worte und gleichzeitig willst du sozusagen dann diese 1000 Worte aber auch nochmal extra dazu haben. Ja, also ein Bild erzählt mehr als 1000 Worte, dann müssen wir eben nochmal mehr als 1000 Worte dazu schreiben, um das klarzumachen, dass hier viele Entscheidungen getroffen wurden. Und es ist aber nicht so, dass du sagst, Lebensbilder sind schlecht oder die sollen nicht rein. Ja, also du wünschst dir einfach nur eine andere Art von Lebensbildern.
Mhm. Genau. Du hast natürlich völlig recht. Vielleicht ist es auch ein bisschen überdidaktisch gedacht, dass man die Bilder nochmal erklärt und Meter. Am Anfang habe ich mir, als ich zum allerersten Mal mit Lebensbildern in Kontakt gekommen bin, da gab es zu einem demselben Fundort verschiedene Umsetzungen. Und das war total schön. Das hat mir gefallen. Und die sind alle aus verschiedenen Epochen gewesen. Und was man eigentlich, finde ich, schon machen könnte, was auch gar nicht so der allergrößte Aufwand wäre, einfach mal 2 oder 3 Bilder aus derselben Zeit, die einfach verschiedene Extreme des Interpretationsspielraumes, den man als Archäologe zwangsläufig hat, darstellen. wenn man die also vorstellen würde und vielleicht auch unkommentiert einfach mal ausstellen würde und sagen, okay, aufgrund dessen, was wir gefunden haben, kann das ein mögliches Szenario sein oder aber das. Um einfach nur die Bandbreite mal zu illustrieren. Ich glaube, da, dem wäre schon viel geholfen.
Ja, ich glaube, es klingt besser. Ich glaube, ich habe eben auch drüber nachgedacht. Also du sagst, ja, okay, ich will jetzt auch nicht zu jedem Bild natürlich 1000 Worte lesen. Mhm. Aber da kann ich mir gut was drüber vorstellen. Jetzt haben wir eben, sind wir schon in eine Richtung eingeschlagen, in die ich ja gerne noch einschlagen wollte. Du hast schon, ich glaube, das Wort Computerspiel haben wir jetzt ja schon mehrfach fallen lassen und Landschaften. Wir hatten nämlich auch so einige Gespräche über Computerspiele und du hast dich als äußerst passionierte Computerspielerin herausgestellt. Ich glaube, dass du mehr Computer spielst als ich. Was zurzeit auch keine Kunst ist. Aber, ich glaube, dass du auch gerne Computer spielst. Und worüber wir wenn ich mich recht erinnere, geredet haben, waren Landschaften in Computerspielen. Du hattest mir mal so eine Szene beschrieben. Du wirst mir gleich mit dem Spieltitel auf die Sprünge helfen. Da hast du so eine Szene beschrieben, wie man da irgendwie langreitet oder langläuft und man sieht irgendeinen Wald und das wirst du irgendwie nicht vergessen. Kannst du dich dran erinnern? Oblivion oder so?
Ich glaube, was du meinst, ist diese epische Szene aus der Gothic.
Genau.
Richtig, das ist auch nicht allein auf meinem Mist gewachsen. Das kommt von zwei guten Freunden zu mir, die zu dem Thema sogar mal ein Seminar anbieten wollten. Ich glaube, das haben sie leider nie getan. In Gothic 1 befindet man sich im Minental und man arbeitet sich dieses Minental und bekämpft irgendwie erst die kleinen Viecher, dann die großen Viecher und man erarbeitet sich das und ist am Ende ja irgendwie dann da auch der Boss und kann am Ende dann diese Sträflingskolonie auch verlassen. Und im zweiten Tal ist man auf einem anderen Teil dieses Kontinents und kehrt dann im dritten Kapitel, glaube ich, ins Minental zurück und das ist also in einem desolaten Zustand, es ist also wirklich völlig verwüstet und man kommt da diesen Weg runter ins Minental zur Zeit des Sonnenaufgangs und der Weg ist derselbe. Also das ist fantastisch in diesem Spiel, sogar die Schlüssel, die Schließkombinationen für die Truhen, die da versteckt sind, sind noch dieselben. Es ist großartig, es ist ein Heimkommen in dieses Minental. Und man stellt am Anfang auf einmal, man denkt so, oh, jetzt bin ich wieder da, endlich bin ich wieder im Minental, auf einmal stellt man fest, es ist abgebrannt. Und das ist, glaube ich, für die meisten Leute, die Gothic 1 und 2 gespielt haben, irgendwie ein ganz prägender Augenblick gewesen.
Emotional.
Total also, emotional, ja.
Du hast sicherlich mit anderen Leuten auch drüber gesprochen. Du sagst ja dieses, ich kenne diesen Effekt, dass über das Landschaftsreden, vor allen Dingen aus World of Warcraft, hattest du das auch gespielt?
Angespielt,
okay. Also World of Warcraft in Massive Multiplayer-Spiel, wo tausende von Nutzern spielen. Das war eine Weile sehr en vogue, haben viele Leute gespielt. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gespielt habe, vor Jahren. Und auch heute noch finden manchmal Gespräche statt mit anderen Personen, mit denen ich nicht zusammengespielt habe, die aber ja wie ich in derselben Architekturwelt gespielt haben, so wie bei dir das ja auch bei Gothic war. Und da finden Gespräche statt, die ich dadurch bemerkenswert finde, dass man sich über Räume unterhält, als wäre man halt wirklich da gewesen. Also eben nicht, du weißt doch, das Rote Rathaus ist da am Alex, wenn du da hinten lang gehst. Und dann sagt man, ja, wenn du da vor Orgrimmar links abgebogen bist, über den Fluss. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Also, dass ich da so Räume auftun und ich hatte das bisher halt nur in so Multiplayer-Spielen so wahrgenommen und dann hast du diese Geschichte erzählt und das ist mir aufgefallen, das ist glaube ich generell halt ein Computerspielphänomen. Mhm. Ja. Gibt es da für dich besondere Orte, also die sich besonders eingeprägt haben, außer diesem, aus Gothic?
Eine ganze Menge. Also so nachhaltig, weil es so emotional war, räumlich gesehen, gibt es vielleicht keinen konkreten Vergleich. Aber ich glaube, es gibt in sehr vielen Computerspielewelten Szenen, die einem unglaublich gut gefallen haben oder Orte, die einem unglaublich gut gefallen haben. Ob das jetzt aus Fallout, meinetwegen aus der Fallout-Geschichte, dieses von Zombies geführte Hotel ist, in dem man sich dann rumtreiben kann und die Zombies da halt wohnen und irgendwie auch ihre Cocktails schlürfen und so ein bisschen auf Neureich tun irgendwie. Das fand ich auch unglaublich humoristisch und sich dann da zurechtzufinden und dieses ganze Konstrukt dieses Hotelturms, finde ich auch fantastisch. Und ja, ich kenne was du gerade beschrieben hast, dieses, ne, wenn man da und da von links abbiegt, tatsächlich auch ganz viel aus Computerspielen, die eben nicht online sind und nicht massive sind. Ich glaube, das ist was, weil Menschen sich einfach räumlich orientieren. Ich glaube, das ist was, was in den meisten von uns drinsteckt, dass man sehr stark räumlich referenziert und deswegen kann man sich darauf auch wieder schnell beziehen und mit anderen Menschen darüber sprechen.
Ich hatte jetzt gerade so, während du gesprochen hattest, alte Computerspiele noch vor Augen. Alt im Sinne von, ich sag mal so 80er Jahre, 90er, die ja sehr pixelig waren, wo ich diesen Effekt nicht kenne. Also ich habe als Kind sehr viel Computer gespielt, habe die Räume aber nicht, die waren ja auch keine 3D-Räume, das waren ja eher zweidimensional, meistens schwarze Flächen, also oft waren es eine schwarze Fläche. Ich glaube, diese räumlich-emotionale Bindung fängt halt wirklich erst mit so einer gewissen virtuellen 3D-Welt an, wo man sich so halbwegs flüssig irgendwie durchbewegen kann. Geht dir das anders oder fallen dir irgendwelche wirklich alte Spiele ein, wo du so ein Zuhausegefühl hast?
Nee, gebe ich dir recht, da geht es mir ähnlich. Ich glaube, das liegt auch daran, weil man sich die Dinge nicht so erschließt. Ich meine, ich denke so an diese typischen alten LucasArts Point-and-Click-Geschichten, die ich geliebt habe als Kind. Mhm. Aber das waren ja immer Bilder, da gab es ja noch so ein bisschen so einen Side-Scroller-Effekt und mehr war da ja dann auch meistens nicht in so einer Szene, was man sich bewegen konnte. Und ich glaube, dass dadurch dieses Gefühl, man erschließt sich etwas jetzt selbst, nicht so stark geworden ist. Denn das waren Szenen, die vorgegeben sind, die auch begrenzt sind. Ja. Das ist eben ein Gefühl, was ich bei einem 3D-Spiel, also bei einem Spiel heute nicht mehr habe.
Ja. Das Interessante ist, dass diese Effekte, also dieses gemeinsame Erleben von virtuellen Räumen, natürlich nur funktioniert, wenn diese Räume exakt vordefiniert sind. Also eben in Gothic oder World of Warcraft gibt es ja eine klare Welt. Interessant finde ich übrigens noch, ich musste vorhin, als du gesprochen hast, über scharfe und unscharfe Bilder an World of Warcraft denken, dass dafür bekannt war, das Spiel oder das Besondere an dem Spiel war, dass es im Gegensatz zu vielen anderen, vor allen Dingen Online-Rollenspielen, nicht den Fehler gemacht hat, zu versuchen, Charaktere besonders scharf aussehen zu lassen. Also die Online-Rollenspiele waren ja grafisch immer relativ aufwendig, man brauchte immer relativ neue Computer und die litten alle darunter, dass die Charaktere und irgendwie sah alles ein bisschen blöd aus, weil alles immer so scharfkantig war. Und World of Warcraft hat einfach den Trick gemacht, dass alles ein bisschen verschwommen war. Es sah alles aus, als wäre es durch einen Comic und einen Weichzeichner. Mhm. Dadurch könnte man das gut akzeptieren. Das fände ich nochmal spannend, ob man das nicht doch auch auf Lebensbilder übertragen könnte. Also dieses, ich glaube, man kann halt auch digital gut weichzeichnen, ja, so unscharf. Aber um auf mein eigentlich zurückzukommen, dieses gemeinsame Erfahren funktioniert eben nur, wenn virtuelle Welten so vordefiniert sind, also so sehr exakt eigentlich, ne? Wenn du sagst, und dann ist man da diesen einen Weg runtergeritten. Ich denke gerade darüber nach, dass es sich wahrscheinlich nochmal verändern wird jetzt, weil natürlich dieses Skripten, diese Vollausstaltung einer Welt ist natürlich eine erzählerische Methode, weil diese Spiele ja vor allem Erzählungen sind, die uns präsentiert werden. Gleichzeitig aber natürlich auch auf dem technischen Manko vielleicht beruhen, dass man auch gar nicht genug Dynamik einfach reinbringen kann, um die Stadt jedes Mal neu zu erstellen. Mhm. Also das ist ja auch einfach aufwendig. Wie erstelle ich automatisch eine funktionierende Stadt? Das verändert sich aber. Ja, also mittlerweile kann man in Computerspielen alles zerstören, so in so modernen, also kannst du wirklich alles zerstören, ja, das Haus einstürzen lassen und so. Deswegen überlege ich, ob das vielleicht sich nochmal verschieben wird dahin, dass dein Gothic und mein Gothic vielleicht einfach anders aussehen. Und ich weiß gerade nicht, ob ich es gut oder schlecht finde. Hm. Nach deiner emotionalen Beschreibung klingt es erstmal schlecht.
Ja, ich glaube, das liegt auch an meinem Spielverhalten. Also ich spiele sehr gerne selber. Ich habe aber im Gegensatz zu anderen oder einigen anderen Menschen auch kein Problem, mit anderen Leuten beim Spielen zuzugucken. Ich finde das manchmal auch total lustig. Ha. Das ist völlig anderes. Ja. Ich kann es auch nicht vergleichen. Ja. Aber auch das mag ich gerne. Und insofern ist für mich Computerspielen auch nicht so eine solitäre Angelegenheit, als die es oft ja verkauft wird. Ja. Also ich tausche mich darüber aus. Ja, sogar wenn ich das alleine spiele und nicht anderen noch dabei zugucke, ist das schon was, worüber, was für mich total das Gesprächsthema ist. Und insofern würde mir da tatsächlich was fehlen. Aber das ist natürlich mein Spielverhalten. Das mag für andere Leute wieder ganz anders aussehen. Ich weiß aber nicht, was daraus gewonnen wäre, wenn das tatsächlich jedes Mal wieder neu generiert wird. Ich meine, man kann natürlich eine gewisse Responsivität auf die Vorgeschichte, wie man sich da verhalten hat, was man getan hat, einbauen. Aber der ultimative Mehrwert fällt mir dabei noch nicht auf.
Ich hätte jetzt gedacht, dass es einfach spannender ist, ein Spiel mehrfach zu spielen. Also eine Welt, die halt neu erstellt wird, wäre für mich jetzt spannender, nochmal da lang zu laufen, weil vielleicht alles doch irgendwie anders funktioniert. Aber da wird es natürlich schwieriger, wirklich gute Geschichten drin zu erzählen. Aber wir wissen, das entwickelt sich immer weiter. Also das völlige Gegenbeispiel zu einer Gothic-Geschichte wäre dann Minecraft zu spielen, was du ja gar nicht spielst, glaube ich, hast du erzählt. Minecraft muss man noch kurz erzählen. Also beziehungsweise Minecraft ist schwer zu erklären. Für die es nicht kennen, das ist ein Spiel, in Anführungszeichen schon fast, in dem man sich in einer 3D-Welt wiederfindet und in alle Richtungen laufen kann, auch nicht unbegrenzt, aber gefühlt unbegrenzt, und fängt einfach an, Steine und Holz abzubauen. Das ist so alles so Klötze, so eine sehr starke Pixel- und Klötzchen-Grafik. Und es gibt kein Ziel in dem Spiel, außer dass man irgendwie mit der auf die Welt einwirkt, sich vielleicht ein Haus baut oder auch nicht und eine Mine baut oder auch nicht. Und da ist dieses gemeinsame Spielerlebnis einfach vollkommen weg. Man kann das auch zusammenspielen in der Gruppe, was auch interessant ist. Ich habe es schon gemacht, weil da bilden sich dann so Arbeitsgemeinschaften plötzlich heraus. Ich habe das mit Kollegen zusammengespielt und habe so ein bisschen beobachtet, dass da so Dinge sich im Spiel wiederfanden, die auch im Arbeitsleben waren. Also sagen wir, dieselben Hierarchien haben sich so ein bisschen wieder, es gab dann so den, der eher so ein bisschen gemanagt hat und der das so ein bisschen ausgeführt hat. Das fand ich sehr interessant. Da gibt es aber, glaube ich, eben nochmal diese andere Geschichte, die eben auch sehr virtuelle Welten sind, extrem wirklich. Ich hab zum Beispiel das Problem damit, virtuelle Welten wegzuwerfen. Das fällt mir extrem schwer. Also wenn ich in so einer Minecraft-Welt zum Beispiel bin und da mir dann so ein Häuschen gebaut habe, ist das für mich wirklich, ich kriege Zustände, wenn ich das jetzt irgendwie mir ein neues erstellen soll, weil das ist mein Herz hängt daran, ja, dass ich da mal langgelaufen bin. Und dann frage ich mich gerade, wie viele Welten man sich eigentlich merken kann. Also mir fallen noch 2 oder 3 ein. So, interessanterweise könnte ich dir jetzt was darüber erzählen, aber du würdest mit den Schultern zucken und jeder andere auch. Also das sind wirklich Welten, die interessanterweise nur in meinem Kopf dann irgendwie sind. Da sehe ich dann, glaube ich, dass sich da nochmal was verändert bei diesen digitalen virtuellen Welten. So, also dieses gemeinsame Wahrnehmen, glaube ich, wird sich irgendwie nochmal verschieben.
Fände ich ja auch einen sehr interessanten Aspekt, wenn man das auch besser teilen kann. Also wenn man zwar einerseits so einen schöpferischen Prozess auch alleine und aus sich heraus durchlaufen kann, aber das dann auch durchaus zugänglich machen kann.
Ja, da fällt mir gerade ein, dass es für Minecraft gibt, glaube ich, irgendwie einen Druckservice irgendwo. Man kann jetzt seine Minecraft-Welt irgendwie drucken lassen, so in 3D und Farbe. siehst du, den hätte ich jetzt auf so einem Tablett irgendwie, guck mal.
Genau. Und hier bin ich übrigens.
Guck mal, das ist mein Wald und vielleicht läuft es dann darauf hinaus, dass man sich so statt, du hast ja eben schon über die Eisenbahn und Eisenbahn gesprochen, hat man dann so, das ist übrigens mein Minecraft, ja, das habe ich alles gemacht. Vielleicht läuft es ja auf solche Sachen raus. Du hast vorhin ja diese begehbaren Welten erzählt. Das finde ich eben wirklich spannend, wenn sich da dieser Archäologiebereich mehr in dieses wirklich Explorative hinbewegt. Also weil dann könnten wir jetzt eben auch ein Gespräch führen, jetzt hier nicht unbedingt im Podcast, aber so generell, zumindest hast du eigentlich auch diese virtuelle Begehung gemacht und da hinten hast du da mal lang geguckt und das war irgendwie abgefahren. Was mir jetzt noch einfällt, wo wir nicht drüber gesprochen haben, ich hatte in einem Vortrag von dir so eine ziemlich abgefahrene, so eine Art 3D-Scan von irgendwas gesehen, wo man so in so einem Höhlensystem, ich glaube Wandmalereien, waren das vielleicht sogar die Wandmalereien?
War wahrscheinlich Lascaux, ja.
Genau, Lascaux. Das war nochmal was Besonderes, ne? Also da konnte man sich so wirklich direkt entlang der Wände irgendwie bewegen, ne? Und die so fast millimetergenau irgendwie angucken.
Das ist richtig, das ist aber nicht voll 3D gewesen, das war tatsächlich ein Panorama-Viewer mit definierten Points of Interest. Und insofern ist das, glaube ich, nochmal eine Vorstufe gewesen. Das ist aber nun auch ein Webviewer und ne, irgendwie Bandbreite und so weiter. Und die haben sich auch tatsächlich auf die Fahnen geschrieben, dass das eben sehr, sehr niedrigschwellig zugänglich sein soll. Mhm. Und eben auch in infrastrukturell schwachen Gebieten einfach anguckbar sein soll und auch recht nachhaltig nutzbar sein soll. Mhm. Das sind halt immer auch so Dinge, die man im kulturellen Bereich auch mitdenken muss, dass halt nicht jeder den ultimativen Rechner dazu stehen hat. Mit dem man solche Dinge visualisieren kann. Und
ist das, jetzt machen wir gerade nochmal die Kurve zurück zur Archäologie, aber ist das auch nochmal generell eine neue Form der Visualisierung, wirklich diese fotoechte Erfassung von diesen Fundorten und diese Begehbarmachung?
Also die fotorealistische Erfassung, ja, die Begehbarmachung, glaube ich, ist nochmal auf einem völlig anderen Blatt. Also es gibt inzwischen Dokumentationsmethoden, die, also natürlich 3D-Scanning ganz vorne mit dabei und dann auch Methoden, die irgendwo zwischen fotografischer und dreidimensionaler Dokumentation stehen, wie RTI, also Reflectance Transformation Imaging, wo letztendlich so eine Art, Bump Map erstellt wird, wo man dann eben mit einer künstlichen Lichtquelle sich verschiedene Beleuchtungssituationen an dem Objekt nochmal darstellen lassen kann. Und all solche Geschichten tragen schon dazu bei, dass man Einzelaspekte sehr fotorealistisch oder annähernd fotorealistisch bereitstellen kann oder sich selbst angucken kann, aber dass das wirklich in der begehbaren Welt mündet, habe ich noch nicht gesehen.
Okay. Bringt dir das was außer einem das ist aber toll Effekt. Also guckst du dir dann, also hast du dir Lascaux wirklich wissenschaftlich angeguckt oder nochmal kurz zu Lascaux, das sind die klassischen Höhlenmalereien, die man immer meint, wenn man die Höhlenmalereien malt, mit den Pferden und den
Büffeln, Bisons.
Bisons waren das ja, ganz genau.
So. Genau. Höhlenmalereien.
Hat das wirklich einen wissenschaftlichen Zweck oder ist das eher so ein Staunen?
Ach, ich würde wissenschaftlichen Zweck und Staunen ja nicht trennen wollen. Ja. Doch, ich glaube schon, weil was man doch versucht, ist einen Zustand oder eine Motivation auch irgendwo nachzuvollziehen. Ich meine, welche Leute begeben sich kilometerweit unter die Erde, um da ohne elektrisches Licht mit extra über Kilometer transportierten Pigmenten irgendwelche Tiere an die Wand zu malen? Also what the heck? Man muss doch sich da versuchen einzufühlen. Da bin ich eigentlich ein großer Freund von. Und nun können nicht alle Menschen der Welt in die Höhlen von Lascaux. Erstens, weil sie es nicht leisten können und zweitens, weil dann irgendwann auch durch die ganzen Atemkondensierungen und so weiter auch irgendwann die Bilder weg wären. Das heißt, das digital zugänglich zu machen, halte ich schon für eine tolle Sache. Und das wird jetzt vielleicht bei Archäologen auch nicht auf so viel Gegenliebe stoßen, aber der Interpretationsgrad ist doch so hoch, dass man auch einfach mal wirklich relativ frei assoziieren kann in der Archäologie. Vielleicht bringt das einen weiter. Mhm. Deswegen finde ich dieses sehr assoziative und auch sehr sinnlich eindrückliche, also ich weiß nicht, ob es in jedem Fall gewinnbringend ist, aber ich würde es auf keinen Fall verdammen und irgendwie als schöne Spielerei und Staunen für die breite Masse abtun. Ganz im Gegenteil.
Gibt es noch irgendwelche, sagen wir mal, sehr aufwendigen Präsentationen, die dir einfallen, sowas wie Lascaux, die irgendwie hervorstechen?
Die interaktiv begehbar sind?
Ja, also sagen wir mal einfach, wo du jetzt sagen würdest, dass wenn du jetzt jemanden so Unbedarften wie mir die Wunder der Archäologie nahebringen möchtest und wir sitzen beide vor einem Rechner am Netz, was würdest du mir zeigen?
Was würde ich dir zeigen? Das ist ja sehr unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich, was ich sehr schön finde, was zwar nicht 3D ist, sind zum Teil der Könige und Teil der Königin. Das ist flashbasiert. Da kann man sich über verschiedene Karten, Fotografien, Ansichten, Grundrisse bis hin dann zu Entdeckerbiografien und Herrscherbiografien, also irgendwie letztendlich eher durch eine Art Informationsinfrastruktur durchklicken, aber es ist sehr räumlich verteilt in diesem Topos-Tal der Könige. Das finde ich ist sehr schön gemacht, aber mit sehr geringen technischen Mitteln. Funktioniert aber einwandfrei. Ansonsten gibt es natürlich überwiegend im griechisch-römischen Bereich, wo man einfach sehr viel Architektur hat, die man auch noch scannen kann, gibt es einige Sachen. So Ostia Antiqua gibt es eine 3D-Präsentation. Es gibt Roma, was für mich zu reduziert ist. Das ist ein bisschen zu wenig auflösend. Mhm. Zu Köln gibt es so eine Geschichte, auch ganz spannend. Ja, also eine Sache, die ich sehr schätze, weil die eine weitere sinnliche Komponente mit reinnimmt, nicht nur das Sehen und das sich Orientieren, sondern das Hören, ist die Stonehenge-App. Es gibt also Klangstudien zu Stonehenge. Wie ist die Akustik dort eigentlich? Die muss ziemlich abgefahren sein. Das heißt, die haben aus einem 3D-Scan und Geländemodell ein akustisches Modell erstmal gemacht und haben das dann aber eben auch tatsächlich versucht zu veröffentlichen und eben gezeigt, was passiert da eigentlich, wenn da jemand Klanghölzer aufeinander schlägt oder spricht. Und das dann eben auch verbunden mit Kontextinformationen über die Ausgrabung, über dieses Monument, das ja auch diverse Male umgebaut wurde. Und das ist auch so eine Erweiterung, an die man ja nicht denkt. Ich meine, ich glaube, am Rechner sind wir einfach extrem oft auf den Sehsinn ausgerichtet und blenden dabei aus, dass wir ja eigentlich doch über mehr Sinne verfügen. Und das wieder mit reinzuholen, finde ich einen sehr schönen Aspekt.
Das ist ja Wissenschaft eh, also sehr, sehr auf die Augen gerichtet, also halt Schrift und Bilder. Du hast eben Handy-App erwähnt. Spielen Handys generell da nochmal, also sind die jetzt nochmal so ein bisschen neu hinzugekommen als irgendwie als Erfahrungsgerät, also als Vermittlungsgeräte für Archäologie? Gibt's andere Apps auch in diesem Bereich?
Es gibt andere Apps, auch da wieder eher im klassisch-römischen, griechischen Bereich, die sehr stark dann auf den Sites mit Augmented Reality-Anwendungen spielen. Ja, doch, die gibt es durchaus. Wie gut die im Einzelnen sind, muss man sich im Einzelnen auch angucken, wie es immer so ist.
Sie schüttelt den Kopf, ja?
Ja, nein. Ich tue damit auch den Leuten Unrecht, denn man muss einfach sagen, der kulturelle Sektor hat dafür nicht viel Geld. Und diese technischen Anwendungen können die auch nicht aus sich heraus stemmen, weil einfach dafür das Personal nicht geschult ist, nicht da ist. Das heißt, es ist einfach für die Archäologie oder für Museen oder für irgendwelche ehrenamtlichen Trägervereine von Kulturerbestätten unglaublich teuer, sowas umzusetzen. Das heißt, wenn das mal gemacht wird, dann muss das auch 20 Jahre halten. Und ich meine, wir können uns vorstellen, wie so ein Produkt nach 20 Jahren aussieht und wie das noch wirkt.
Ja.
Und das wird dem Ganzen aber nicht gerecht, wie ich finde, weil es echt ursprünglich auch mal gut durchdacht und gut gemeint war.
Für die 20 Jahre alten Smartphones.
Ja, na gut.
Ich würde zum Abschluss gerne noch auf eine Anekdote kommen, die ich jetzt nur anreißen kann, damit du sie richtig erzählst. Wir haben uns einmal im Pergamon-Museum getroffen. Du weißt schon, worauf ich hinaus will?
Ich weiß es nicht. Es können mehrere Sachen in Frage kommen.
Okay, du kannst das gerne noch anreichern. Und du hast mir erzählt, im Pergamon-Museum ist etwas falsch. Da gibt es ja die, war es das Pergamon-Museum? Doch, nee, Treppe.
Mhm.
Da gibt es diese große Treppe, wo man davor steht. Das ist das Pergamon-Museum, ne? Richtig.
Ja,
und da gibt es irgendwelche Platten an der Wand und irgendwas ist falsch wieder zusammengebaut worden. Und unter Archäologen sei das bekannt, aber als Zuschauer sozusagen sieht man immer eine falsch zusammengebaute Wandinstallation. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, also zum einen, soweit ich weiß, ist tatsächlich die Aufreihung der Platten aneinander nicht hundertprozentig geklärt, das ist wohl wahr. Und zum anderen ist es so, dass natürlich, das ist ein Innenraum, der damit ausgekleidet wird. Und eigentlich hat sich das ja um den Altar wie ein Gürtel herumgeschlossen, der natürlich nach außen geguckt hat, sodass die ganze räumliche Verteilung dieser Platten auch zueinander eigentlich ja gewissermaßen nach innen gespiegelt ist und dadurch einfach überhaupt nicht den Raumeindruck wiedergibt, den es ursprünglich hatte. Und jetzt ist ja im Moment der Altar eher wie so, er ist nicht wirklich umgeben davon, sondern wie von so einem U von diesen Platten umfasst, die ihn ursprünglich gewissermaßen umgürtet haben. Ja, das ist richtig.
Ja, also ich versuche mich gerade in den Raum zu, ich finde ihn sehr schön, da kommt so von oben so indirektes Licht rein und man steht in so einer sehr andächtigen, erhabenen Atmosphäre und lässt dann so vielleicht die Gedanken schweifen, wie das damals so war. Und war dann nur so ernüchternd, dass du nämlich schon sagst, ja, also das ist jetzt auch nicht so richtig hier. Also nicht so, klar, wie willst du das auch machen, ja? Aber das ist halt, das finde ich immer wieder spannend, dass man sich dessen dann doch auch wieder bewusst wird, okay, es ist halt ein Arrangement und damals gab es kein indirektes Licht von oben.
Ja.
Und es gab Geräusche und vielleicht Gerüche. Und das ist nicht dieses Klinische, das natürlich auch jetzt zum Beispiel im Pergamon-Museum vermittelt wird. Gibt es noch was du sagen willst, was wir vielleicht vergessen haben zum Thema Archäologie und Lebensbilder?
Vielleicht, was ich schön finde, um meine großen Hobbys Lebensbilder und Computerspiele nochmal unter einen Hut zu bringen. Du hast vorhin gesagt, du würdest ein Spiel natürlich auch mehrere Male durchspielen, wenn sich da dann Dinge verändern würden. Das ist ja bisher meistens über die Storyline oder über die Charaktere und die Art und Weise, wie dann eben die Nichtspielercharaktere auf einen reagieren, ja, festgelegt. Sowas fände ich für interaktive Lebensbilder fantastisch, wenn man einfach mal in verschiedene, ja, Häute schlüpfen könnte und dadurch auch sowas wie ein unterschiedliches Rollenverhalten mal erleben könnte. Wie bewegt sich eigentlich ein Kind mit einer ganz anderen Augenhöhe durch eine mittelalterliche Stadt, durch die große Pferdegespanne durchtraben? Was ist das eigentlich für ein Erlebnis?
Glaubst du, man kann das machen? Weil, also sagt deine Kritik aber eigentlich nicht, eigentlich geht das nicht?
Ich glaube, das ist wieder dieser Aspekt der Vielfältigkeit. Wirklich verschiedene Perspektiven aus so einem Raum. Wenn man ihn schon begehbar macht, dann den zumindest auf verschiedene Arten und Weisen begehbar zu machen, um darzustellen, dass diese eine Kameraperspektive nicht die eine auf dieses Bild ist.
Die aufs von einem 1,80 großen Mann.
Richtig, genau, dem alle aus dem Weg gehen.
Da habe ich gar nicht dran gedacht, ja, dass natürlich ja auch die Augenhöhe natürlich ja auch schon eine Festlegung ist. Ja. Auch das noch. Ich bin gespannt. Ich gehe davon aus, also wenn du jetzt schon darüber philosophierst, wird es sicherlich irgendwie kommen. Du beschäftigst dich ja genug mit den Lebensbildern. Ich danke dir erstmal fürs hier sein dürfen. Wir sitzen hier bei Elisabeth im Wohnzimmer und neben ihr ist so ziemlich das Coolste, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Ein Raumschiff Enterprise Kuscheltier. Das ist wirklich, ich war für kurz sprachlos noch, Gott sei Dank vor der Aufzeichnung, als ich das plötzlich entdeckte. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen in die Welt der Archäologie einführen. Für mich war das wirklich sehr spannend und ich werde spätestens beim nächsten Lebensbild, glaube ich, an heute denken. Vielen Dank.
Ich danke dir.